Deutschlandradio Retro.
Aus den Audioarchiven.
Wir begrüßen heute in der Albert-Schweitzer-Schule Berlin-Neukölln Günter Grass. Herzlichen Dank, Herr Grass, dass Sie der Einladung gefolgt sind. Die Schüler, die hier vor Ihnen sitzen, freuen sich sehr, den Autor der so bekannten, auch im Ausland, so bekannten Romane wie Die Blechtrommel und Hundejahre in ihrer Mitte zu haben. Ich schlage vor, dass Sie einleitend etwas lesen und dass sich dann das Gespräch nach Ihrem Lesen ergibt. Darf ich Ihnen jetzt das Wort geben?
Ich habe aus Katz und Maus eine Passage ausgewählt, den Vortrag eines Ritterkreuzträgers in einem Gymnasium dieser Zeit, damit Sie die Vergleichsmöglichkeit haben zwischen einem Gymnasium damals und einem Gymnasium heute. Das Auftreten des Kapitänleutnants zur See und hochdekorierten U-Boot-Kommandanten in der Aula unseres Realgymnasiums beendete die Konzerte im Inneren des ehemaligen polnischen Minensuchbootes Rybitwa. Doch wäre er nicht gekommen, hätten die Schallplatten, hätte das Grammophon allenfalls 4 weitere Tage geräuschvoll getan, aber er kam, stellte, ohne unserem Kahn einen Besuch abstatten zu müssen, die Unterwassermusik ab und gab allen Gesprächen über Malke eine neue, wenn auch nicht grundsätzlich neue Richtung. Der Kapitänleutnant mag etwa 34 sein Abitur gemacht haben. Man sagt ihm nach, er habe, bevor er freiwillig zur Marine ging, ein bisschen Theologie und Germanistik studiert. Ich kann nicht anders und muss seinen Blick feurig nennen. Dichtes, womöglich drahtiges Kraushaar Richtung Römerkopf. Kein U-Boot-Bart, aber dachartig vorstehende Augenbrauen. Ein Mittelding zwischen Denkerstirn und Grüblerstirn, daher keine Querfalten, aber 2 steile, von der Nasenwurzel aufstrebende, immer zu Gott suchende Linien. Lichtreflexe auf dem äußersten Punkt kühner Wölbung. Zierlich und scharf die Nase, der Mund, den er für uns aufmachte, war ein weichgeschwungener Sprechmund. Die Aula überfüllt, auch mit Morgensonne. Wir hockten in den Fensternischen. Die Mädchen saßen in den vordersten Bankreihen, hätten Büstenhalter tragen müssen, trugen aber keine. Das Lehrerkollegium, auch 2 Studienrätinnen der Gudrun-Schule, füllten einen Halbkreis aus Eichenstühlen mit hohen Lehnen und Lederpolstern, den der Pedell akkurat gestellt hatte. Das Händeklatschen des Studienrates Möller bewirkte nach und nach Ruhe für Oberstudienrat Klose. Hinter den Doppelzöpfen und Mozartzöpfen der Oberschülerinnen saßen Quartaner mit Taschenmessern. Mehrere Mädchen nahmen die Zöpfe nach vorne. Nur die Mozartzöpfe blieben den Quartanern. Diesmal gab es eine Einführung. Klose sprach von allen, die draußen stehen, von allen zu Lande, zu Wasser und in der Luft, sprach lange und mit wenig Gefälle von sich und den Studenten bei Langemark und auf der Insel Ösel fiel Walter Flex, Zitat, reif werden, reinbleiben, Mannestugend, sogleich Fichte oder Arndt, Zitat, von dir und deinem Tun allein, Erinnerung an einen vortrefflichen Schulaufsatz, den der Kapitänleutnant als Obersekundaner über Arndt oder Fichte geschrieben hatte, einer von uns, aus unserer Mitte, aus dem Geist unseres Gymnasiums hervorgegangen und in diesem Sinne wollen wir. Muss ich sagen, wie umständlich während Kloses Vorrede Zettelchen zwischen uns in den Fensternischen und den Obersekundanerinnen hin und her wanderten. Natürlich kritzelten die Quartaner ihre Fergeleien dazwischen. Ich schickte einen Zettel mit weiß nicht was drauf, entweder an Vera Plötz oder an Hildchen Matull, bekam aber weder noch Antwort. Malkes Kniekehlen klemmten Malkes Hände. Der Kapitänleutnant auf dem Podest saß leicht beengt zwischen dem alten Studienrat Brunis, der wie immer ungeniert Bonbons lutschte, und Dr. Stachnitz, unserem Lateinlehrer. Die Kaloi-Mütze korrekt auf parallel gehaltenen Knien. Handschuhe unter der Mütze, Ausgehuniform. Das Ding am Hals deutlich auf unerhört weißem Hemd. Unvermittelte Kopfbewegung mit halbwegs gehorchendem Orden zu den seitlichen Aulafenstern. Malke zuckte, fühlte sich wohl erkannt, war aber nicht. Durch jenes Fenster, in dessen Nische wir hockten, blickte der U-Boot-Kommandant in staubige, unbewegte Kastanienbäume. Was mag er denken, was mag Malke denken, was Klose, während er spricht, Studienrat Brunis, während er lutscht, was Vera Plötz, während dein Zettelchen, was Hildchen Matull, was mag er denken, Malke oder er mit dem Sprechmund, dachte ich damals oder denke ich jetzt. Denn es wäre aufschlussreich zu wissen, was ein U-Boot-Kommandant denkt, während er zuhören muss und den Blick ohne Fadenkreuz und tanzenden Horizont abschweifen lässt, bis der Gymnasiast Malke sich betroffen fühlt, aber er starrte über Gymnasiastenköpfe hinweg durch Doppelfensterscheiben in das trockene Grün unverbindlicher Pausenhofbäume und befeuchtete mit hellroter Zunge noch einmal rund um den besagten Sprechmund, denn Klose versuchte mit Worten auf Pfefferminzatem einen letzten Satz bis über die Mitte der Aula zu schicken. Nun wollen wir in der Heimat aufmerksam lauschen, was ihr, Söhne unseres Volkes, von der Front, von den Fronten zu berichten wisst. Der Sprechmund hatte getäuscht. Recht farblos gab der Kapitänleutnant zuerst eine Übersicht, wie sie jeder Flottenkalender bot. Aufgabe der U-Boote, deutsche U-Boote während des Ersten Weltkrieges, Weddigen, U-9, Unterseeboot, entscheidet Dardanellenfeldzug, insgesamt 13 Millionen Bruttoregistertonnen, danach unsere ersten 250-Tonnen-Boote, Unterwasser-Elektromotoren, Überwasser-Diesel, der Name Prien, dann kam Prien mit U-47 und Kapitänleutnant Prien bohrte die Royal Oak in den Grund, wussten wir alles, auch die Repulse und der Schuart hat die Courageous und so weiter und so weiter. Er aber verkündete den alten Stiefel, Mannschaft ist eine eingeschworene Gemeinschaft, denn fern der Heimat, Belastung der Nerven enorm, müsst euch mal vorstellen, mitten im Atlantik oder im Eismeer unser Boot, eine Sardinenbüchse, eng, feucht, heiß, Leute müssen auf Reserveaalen schlafen, tagelang kommt nichts auf, leer die Kim, dann endlich ein Geleitzug, stark gesichert, alles muss wie am Schnürchen, kein Wort zu viel, und als wir unseren ersten Tanker, die Arndale hatte 17.200 Tonnen, erst 37 fertiggestellt, mit zwei Aalen mitschiffs, da dachte ich, ob Sie es glauben oder nicht, an Sie, lieber Dr. Stachnitz, und begann laut, ohne die Sprechanlage abzuschalten, qui, quer, quod, cuius, 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 bis mich unser L1 durch die Sprechanlage zurückrief, sehr gut, Herr Kaloy, Sie haben schulfrei heute, aber eine Feindfahrt besteht leider nicht nur aus Angriffen und Rohr 1 und Rohr 2 los, tagelang die gleichmütige See, das Rollen und Stampfen des Bootes, darüber der Himmel, ein Himmel zum schwindelig werden, sage ich euch, und Sonnenuntergänge gibt es. Es füllte jener Kapitänleutnant mit dem hochgestochenen Ding am Hals seinen Vortrag, obgleich er 250.000 Bruttoregistertonnen und einen leichten Kreuzer der Dispatch-Klasse, einen großen Zerstörer der Tribal-Klasse angebohrt hatte, weniger mit detaillierten Erfolgsmeldungen als mit wortreichen Naturbeschreibungen. Auch bemühte er kühne Vergleiche, sagte, blendend weiß schäumt auf die Hecksee, folgt eine kostbar wallende Spitzenschleppe dem Boot, das gleich einer festlich geschmückten Braut, übersprüht von Gischtschleiern, der todbringenden Hochzeit entgegenzieht. Wahrscheinlich hielt er den Vortrag mehr ins Ohr seines ehemaligen Deutschlehrers Papa Brunis, der als Eichendorff-Schwärmer galt, denn in unsere Richtung. Seine wortgewaltigen Schulaufsätze hatte Klose ja mehrmals erwähnt. Er machte auf Märchentante, sprach das Wörtchen Hundewache, das Wörtchen Kugelschott oder den allgemeinverständlichen Ausdruck kabelige Kreuzsee so aus, wie etwa der gute alte Andersen oder die Brüder Grimm geheimnisvoll von Astic-Impulsen geflüstert hätten. Peinlich wurde es, wenn er Sonnenuntergänge auszupinseln begann. Und bevor die atlantische Nacht wie ein aus Raben gezaubertes Tuch über uns kommt, stufen sich Farben, wie wir sie nie zu Hause. Ein Orange geht auf, fleischig und wieder natürlich, dann duftig, schwerelos, an den Rändern kostbar, wie auf den Bildern alter Meister, dazwischen zart gefiedertes Gewölk, welch ein fremdartiges Geleucht über der blutvoll rollenden See. So mögen Vögel und Engel verbluten, sagte er wörtlich mit seinem Sprechmund und ließ aus dem gewagt beschriebenen Naturereignis plötzlich und aus bukolischen Wölkchen ein Flugboot Typ Sunderland mit Kurs auf das Boot brummen, eröffnete, nachdem das Flugboot nichts hatte ausrichten können, mit gleichem Sprechmund, aber ohne Vergleiche, den zweiten Teil des Vortrages knapp, trocken, nebensächlich, Sitze auf Seerohrsattel, Angriff, Gefahren, Kühlschiff wahrscheinlich, sinkt übers Heck, Booten den Keller auf 110, Zerstörer kommt auf in 170, Bootspeilung, Backbord 10, neuer Kurs 120, 120 Grad liegen an, Schraubengeräusch wandert aus, geht wieder an, 180 Grad gehen durch, Wabos 6, 7, 8, 11, Licht bleibt aus, endlich Notbeleuchtung und nacheinander Klarmeldung der Stationen, Zerstörer hat gestoppt, letzte Peilung 160, Backbord 10, neuer Kurs 45 Grad. Leider folgten dieser wirklich spannenden Einlage sogleich weitere Naturbeschreibungen wie der atlantische Winter oder Meeresleuchten auf dem Mittelmeer, auch ein Stimmungsbild Weihnachten auf dem U-Boot mit dem obligaten, zum Christbaum verwandelten Besen. Zum Schluss dichtete er die ins Mystische gehobene Rückkehr nach erfolgreicher Feindfahrt mit Odysseus und allem drum und dran. Die ersten Möwen künden den Hafen an. Ich weiß nicht, ob Oberstudienrat Klose mit den uns geläufigen Schlussworten und nun an die Arbeit den Vortrag beendete oder ob »Wir lieben die Stürme« gesungen wurde. Eher erinnere ich mich an gedämpften, aber respektvollen Beifall, an ein unregelmäßiges, bei den Mädchen und Zöpfen beginnendes Aufstehen. Als ich mich nach Marco umblickte, war er weg. Und nur seinen Mittelscheitel sah ich vor dem rechten Ausgang mehrmals auftauchen, konnte aber, da eines meiner Beine während des Vortrages eingeschlafen war, nicht sofort aus der Fensternische und auf die gebohnerten Dielen.
Vielen Dank, Herr Grass.
Meine Damen und Herren,
wer möchte das Gespräch eröffnen?
Bitte. Herr Grass, Sie lasen eben aus Katz und Maus vor. Unter anderem haben Sie in diesem Stück »Wir lieben die Stürme« und mehrere andere Worte zusammengeschrieben. Hat das einen besonderen Zweck? Soll darauf besonders hingewiesen werden, oder?
Ja, das ist also als Stilmittel meine ich damit, das sind so Begriffe.
Ja.
Das sind ja eigentlich Schlagworte, Klischees, die auch so gespielt. Es wurde gesagt, wir singen jetzt »Wir lieben die Stürme«. Und das ist phonetisch auch übernommen. Und dazu kommt, dass dieses »Wir lieben die Stürme« ein Zeitkolorit ist. Es wurde zu einer bestimmten Zeit, zu bestimmten Anlässen gesungen. Deswegen lässt es sich so zusammenfassen.
Naja, außerdem war hier noch in dem gleichen Stück von dir und deinem Tun allein. Also
ja.
Ich finde, es ist irgendwie, sag mal, viel unverständlicher zu lesen. Also sag mal, es ist schlechter, den Gedanken zu bekommen. Ich meine, man muss öfter hinsehen, um den Sinn erstmal da rauszubekommen.
So, ich finde auch, man gut, kann ja. Es schlecht überblicken im Moment, denn manche Dinge fassen sie zusammen wie das eine heißt, ich weiß nicht was. Sie beschreiben einmal diesen Orden sehr gut, ohne das Wort Orden zu benutzen und finden da recht viele Ausdrücke, die Sie auch zusammengefasst haben. Ich glaube aber, dass die Worte oder diese Begriffe nicht immer so Begriffe sind, dass man ein Recht dazu hat, die einfach zusammenzufassen, ganz kurz.
Ich glaube, vom Recht kann man hier nicht sprechen, denn der Schriftsteller hat ja die traditionelle dichterische Freiheit, von der er natürlich ohne weiteres Gebrauch machen kann.
Ja, aber Rolf, man darf sich doch nicht an der Rechtschreibung der deutschen Sprache, darf man sich doch einfach nicht drüber hinwegsetzen. Das ist doch völlig viel, das darf man wieder. Wenn du das im Deutschaufsatz schreibst, wird es dir doch als verkehrt angesehen.
Ja, mir im Deutschaufsatz, bin ja auch noch Schüler.
Ich glaube, Herr Grass, Sie haben es eben sehr gut erklärt. Und wenn Sie eben damit diese klischeehaften Ausdrücke, auf diese Ausdrücke besonders hinweisen wollen, dann ist es durchaus gut, dass Sie das machen. Und vor allen Dingen, es ist eben vielleicht auch mal sehr wichtig, dass man ein Wort zwei- oder dreimal liest und es nicht gleich beim ersten Mal versteht.
Ja, zuerst nochmal zusammengeschriebenen Phrasen. Das ist natürlich kein beliebiges Stilmittel, sondern bewusst gesetzt. Teilweise werden Klischees übernommen, teilweise werden Formulierungen, also vom Autor her oder vom Erzähler her, vom fiktiven Erzähler her, zum Beispiel bei der Beschreibung des Ordens, auch zusammengebracht und zu einem Begriff geformt. Und beides fasst zusammen, gibt ein Zeitkolorit und zwingt gleichzeitig den Leser zu stutzen, innezuhalten, eine Sekunde lang nochmal zu überfliegen Und jetzt sind wir schon bei diesen Passagen. Es steht natürlich sehr viel Wichtiges und oftmals die Dinge, die die Handlung vorantreiben, die stehen nicht als Hauptsätze unbedingt da, sondern künden sich in Nebensätzen an, in eingeschobenen Hauptsätzen. Es ist oft nur ein einzelnes Wort, das eine Wendung beschreibt. Und das mit Bewusstsein, das ist dieses Unterhalten, den Leser unterhalten, aber gleichzeitig dabei aktiv halten. Dass er sich nicht von der Prosa wegtragen lässt und die Seiten frisst als handlungsfördernden Stoff, sondern wach bleibt dabei. Oder ermüdet wird, dann innehalten muss und einen neuen Anlauf nehmen muss.
Hier sind mehrere Hände hoch. Ja, bitte.
Ich stehe es doch, soweit ich weiß, in der Form neu. Es würde mich nur interessieren, wie Sie die Wörter zusammenschreiben. Das ja nun mal die Eigenart Ihres Stiles ausmacht und noch andere Komponenten. Ist es Ihnen ein inneres Bedürfnis, so zu schreiben, oder haben Sie sich lange überlegt, wie bringe ich meinen Stil, damit er etwas Neues darstellt und vielleicht auf diese Art ankommt?
Ja, also der Stil ist durchaus nicht neu, würde ich sagen. Nicht? Es gibt so und so viele andere Dichter, die es genauso machen. Ich weiß auf einen, Herrn Johnson, da haben wir kürzlich mal ein Beispiel draus gelesen. Und zwar macht er genau das Gleiche wie Sie. Er beschreibt Dinge völlig im Detail und er fasst auch Worte zusammen, also das ist ja durchaus nicht exzellent hier.
Sie haben auch eigene Vorstellungen von der Zeichensetzung. Und ich persönlich bin der Meinung, dass es eigentlich ein bisschen problematisch ist, wenn man immer von dichterischer Freiheit liest. Was ist überhaupt dichterische Freiheit? Ja. Und wenn man zum Beispiel sagt, der Dichter, der kann mit der Sprache praktisch machen, was er will. Also ich glaube, die Sprache ist nicht, wie vielleicht für Sie als Bildhauer vielleicht ein Stück Gips oder so, das Sie an die Wand werfen können oder mit denen Sie schöne Figuren machen können. Die Sprache ist eher eine Formelsprache. So muss man sich auch in gewissen Gesetzen meiner Meinung nach fügen und kann nicht je nach sozusagen die Sache willkürlich verändern, nach eigenen Vorstellungen, nach eigenen Gefühlen.
Bitte Sie.
Wollen Sie mal ein Wort? Ja, dem möchte ich entgegen. Die Sprache ist doch immer ein Ausdruck der Kultur und des Volkes in einer bestimmten Zeit und deshalb kann sich die Sprache doch aber auch wandeln. Und wenn wir eben nun in ein neues Stadium einer anderen Kultur eintreten, dann muss die Sprache nur auch das mitmachen und vielleicht ist die Sprache das erste Anzeichen.
Ein Schriftsteller ist aber nicht gleich eine ganze Kultur, das musst du das sagen.
Ja, aber er ist doch ein Vertreter davon.
Die Kultur drin, aber
nicht?
Ja. Außerdem steht er schließlich nicht allein da. Ne?
Ja, aber mit gewissen Eigenheiten doch. Ich meine, es gibt auch viele Schriftsteller, die haben keine eigene Vorstellung von Zeichensetzung, die gibt es ja auch.
Ich glaube, Sie sollten uns jetzt mal die Frage beantworten.
Wollen Sie da anschließen?
Ja, warum Sie den Stil geändert haben, weil der alte schlecht war oder weil Sie glauben, dass Ihr eine neue Epoche einleiten soll oder warum. Ich glaube, das würde hier zur Klärung
beitragen. Herr
Krass,
bitte.
Ja, ich habe ja so also eine Menge Einwände gehört. Ich gehe erstmal davon aus, dass die deutsche Sprache zum Beispiel verglichen mit dem Französischen sehr weich ist und Einflüssen unterworfen ist und nicht immer den besten Einflüssen unterworfen ist. Zum Beispiel das Deutsch, das heute gesprochen wird, ist sehr stark vom Wirtschaftsdeutsch geprägt, vom Amtsdeutsch geprägt, im Gedanklichen von Heidegger geprägt. Die Substantivierung nimmt also immer größere Ausmaße an. Und mit diesem Material muss ich ja als Schriftsteller arbeiten. Es ist also nicht nur mit dem Konjunktiv und auch nicht eine Sache der Kommata, sondern zum Beispiel gibt es Sätze, in denen das Verbum weggelassen wird, die Satzaussage fehlt, weil ich dem Leser beim angefangenen Satz dann und wann überlassen kann, die Satzaussage selber auszufüllen, weil sie auf der Hand liegt. Und vielleicht habe ich nebenbei den kleinen Ehrgeiz, die deutsche Sprache etwas zu verkürzen. Sie ist furchtbar umständlich. Ich glaube, im normalen, vielleicht im korrekten Deutsch geschriebenes Buch wird in der englischen Übersetzung bis zu 12% kürzer. Und ich versuche nicht etwa von der englischen Satzstellung etwas zu übernehmen, sondern ich glaube, dass innerhalb der deutschen Satzstellung sich einiges, ohne jetzt als Spracheformer vordergründig auftreten zu wollen, nur von dem, was ich sagen will und beschreiben will, sich eine Satzverkürzung anbietet, ein Reduzieren der Sprache auf die Dinglichkeit hin, und dann entstehen die Dinge, die Sie als Unkorrektheiten betrachten. Jetzt noch eine Sache, vorhin wurde davon gesprochen, dass es also nichts Neues sei. Natürlich ist das nichts Neues, das gibt es schon bei Döblin.
also in, vor allen Dingen in der expressionistischen Prosa und bei James Joyce zum Beispiel auch, nicht? Und heute bei Arno Schmidt und eben auch bei Johnson. Das ist also eine Stilgebärde, wenn Sie wollen, die also weit verbreitet ist. Und da kann natürlich nur jeder Autor einen bestimmten Anteil haben. Und zwar der Anteil, der zu seinem Stoff passt, zu dem, was er sagen will. Aber insgesamt macht das wahrscheinlich dann, also verändert das die deutsche Sprache. Und ich glaube nicht zum Schlechten.
Sie sprachen eben von Verkürzungen der Sprache. Ich bin bei Ihrem Text, den Sie eben vorgelesen haben, über eine Stelle gestolpert. Da schreiben Sie, bekam aber weder noch Antwort. Es wäre doch kürzer zu schreiben, ich bekam keine Antwort.
Bezieht sich ja auf die beiden Mädchennamen. Bekam weder von Vera Plötz noch von Hiltje Matul Antwort.
Ja,
weder noch sind die beiden Namen ausgelassen.
Bitte. Keine Antwort von beiden wäre doch noch kürzer gewesen.
Aber weder noch ist dramatischer in diesem Fall. Und zwar also auch enttäuschender für den, der den Brief geschrieben hat.
Bei Ihnen im Inhalt, da kommen drei Sachen vor. Und das eine ist die Beschreibung von ekelhaften Dingen, die Beschreibung von sexuellen Dingen. Und das ist ein alter Hut. Und jetzt kommt mal vielleicht was Neueres. Sie bringen auch sehr viel Blasphemie rein. Und da habe ich jetzt ein Beispiel. Da beschreiben Sie, wie ein paar Jungs auf einem Schiff sitzen und Möwenmist kauen. Und dazu schreiben Sie, das Zeug schmeckte nach nichts oder nach Gips oder nach Fischmehl oder nach allem, was ich vorstellte, nach Glück, Mädchen und nach dem lieben Gott. Und diese Stelle nach dem lieben Gott möchte ich besonders betonen. Also nach Mädchen und Glück könnte man sich eventuell noch drüber streiten. Aber hier, seit wann kann, wieso kann Möwenmist nach dem lieben Gott schmecken?
Ich finde, das ist doch wohl ganz einfach zu interpretieren. Ich glaube, Sie wollen damit sagen, der Möwenmist kann nach allem schmecken. Man kann es einfach nicht genau definieren, wonach er schmeckt. Man kann seinen Gedanken freien Lauf lassen. Man kann sich dabei ausmalen, was er will. Genauso diese viel und oft zitierte Stelle in den Hundejahren, wo Sie vom Witwenschwarz und Schutzstaffelschwarz letztlich zum Schneeschwarz kommen.
Es gibt immerhin Leute, die glauben also am lieben Gott, die hängen da dran und die müssten sich, also wenn sie gute Christen wären, müsste ihnen entweder Herr Grasse ja leid tun oder sie müssten sich angegriffen fühlen. Und ich glaube doch, dass auch ein Schriftsteller, der ja offiziell wird, indem er Bücher schreibt, eine gewisse Form zu wahren hat, eine gewisse Höflichkeit zu wahren hat.
Wenn ein Dichter auf jeden Rücksicht nehmen würde, dann dürfte er überhaupt nicht erst anfangen zu schreiben.
Vor allen Dingen, ich glaube, wenn Sie da von Mädchen und Glück oder von dem lieben Gott schreiben, das hängt eben von der Person ab, die im Moment den Möwenmist kaut. Die eine denkt an Mädchen, das andere an Glück und der nächste an den lieben Gott.
Ja, also erstmal möchte ich einen Unterschied machen zwischen dieser Möwenmist-Episode und dem Harras-Schwarz bis Schneeschwarz. Bei der Möwenmist-Episode geht es ja darum, dass viele Jungs gleichzeitig Möwenmist kauen. Und jeder hat einen anderen Geschmack. Und ich versuche, das Unpräzise, das Ungenaue, das Verschiedenartige des Geschmacks und der Assoziation zum Geschmack in dieser Reihung aufzuzählen. Und außerdem mache ich darauf aufmerksam, dass es nicht heißt Gott, sondern lieben Gott. Wir lieben, das ist ja ein Unterschied. Es gibt zum Beispiel in Hundejahren eine Passage, wo der Amsel seine Zähne im Schnee sucht, nachdem sie ihm ausgeschlagen wurden. Vorher wird gefragt, was sucht er? Sucht er das Glück im Schnee oder sucht er Gott im Schnee? So heißt es nicht, lieber Gott. Und hier ist also lieber Gott, das ist schon eine Verniedlichungsform im Allgemeinen und hat etwas Süßes im ganzen Zusammenhang. Aber das kann ja doch ohne weiter eine kindliche Vorstellung vom lieben Gott sich mit dem Geschmack von Möwen missdecken.
Ich nehme das ehrlich gesagt gar nicht ab. Ich habe den Verdacht, natürlich werde ich mich wahrscheinlich sogar irren. Aber dass Sie die Sache so geschrieben haben, dass Sie eben sagen, na schön, dann schreiben, haben Sie sich das überlegt und dann haben Sie die Stelle gelesen und haben Sie gesagt, na Donnerwetter, das wird aber ziehen. Die werden aber staunen, was ich mir so alles traue.
Ja. Wenn für mich als Autor der Begriff lieber Gott etwas genauso Banales und Liebenswertes und Unbestimmtes ist wie der Begriff Mädchen, dann kann ich das ohne weiteres in einer Reihe nennen. Aber dass Sie den lieben Gott für so leicht zu beleidigen, also das wundert mich.
Ich wollte nochmal auf das Regenschirmschwarz und so weiter zurückkommen. Ich weiß nicht, ich habe die Vorstellung, Sie wollten doch damit dem Leser wirklich sagen, dass der Hund schwarz war.
Ja.
Und da kann man doch, aber ich weiß nicht, wenn Sie Regenschirm kann ich mir noch schwarz vorstellen, das ist ein Herrenregenschirm. Aber eine Zitrone ist doch nie schwarz. Wenn man wirklich sagen will, kann man doch mit mehreren Formen das auch sagen, dass der Hund schwarz ist, aber man braucht doch nicht so einen Extremring Schneeschwarz.
Das Schwarz ist doch nur ein Wort. Ich glaube, als Sie anfingen mit der Beschreibung, da wurden Sie, also da haben Sie eben für den Harras, sagen wir mal, einen Schutzstaffel schwarz genommen und das, finde ich, ist auch sehr bezugsreich. Und dann fangen Sie an, ein bisschen abzuschweifen und über das Wort schwarz zu reden. Da kommen Sie vom Hund weg und ich meine, das muss man einem Dichter einfach zubilligen, dass er dann mal über das Wort oder die Farbe schwarz diskutiert. Außerdem, glaube ich, ist da noch ein bisschen Spielerei dabei. Nicht?
Der Erzähler, in diesem Fall Harry Liebenau, Sohn des Tischlermeisters, dem der Hund gehört, beschreibt das Schwarz dieses Hundes. Er hat mit dem Hund also seine Kindheit verbracht und will dem Leser klar machen, wie schwarz der Hund war. Und weil Harras so schwarz ist, reichen ihm die herkömmlichen Ausdrücke nicht aus. Und er steigert sich himmlisch hinein. Und er erzielt zweierlei damit. Auf der einen Seite macht er das Wort schwarz gegenstandslos, bis er beim Schneeschwarz endet. Und auf der anderen Seite stellt sich für mein Gefühl etwas Merkwürdiges dabei heraus, dass das Schwarz dann deutlich wird. Aus dem Gegensatz heraus, aus dem Schneeschwarz, als letztes Wort. Und damit ist eigentlich das erreicht, was über den Autor Harry Liebenau versucht, dem Leser klarzumachen, dass es sich bei dem Schäferhund Harras um einen pechschwarzen, einfach um einen schwarzen Hund handelte. Und das ist der Zweck der Sache. Nicht? Also, nehmen wir mal ein anderes Beispiel, ein Celan-Gedicht, Schwarze Milch der Frühe. Es gibt, das ist natürlich, auch das ist kein neues Stilmittel, dass man aus der Umkehrung heraus jemandem etwas Weißes schwarz machen will. Ne?
Da könnten ihm aber ganz krasse Kritiker jetzt entgegenhalten, sie wollen einfach wirken damit.
Ja, aber ist das,
den
ist das,
sie jetzt
ist das
so stilistisch ja. Schön...
Dass ich dabei überlege, wenn ich schreibe. Das berechne. Ja, aber hören Sie. Wollen Sie 4 Jahre lang an einem Roman schreiben und immer in Inspiration leben? Anstrengender Zustand, außerdem sind die Musen nicht so freigebig. Es gehört schon einige Spekulation und Arbeit dazu.
Wie machen Sie das eigentlich? Sie schreiben eigentlich einen sehr umfangreichen Roman, die greifen das Thema sehr umfassend auf, Sie beschreiben sehr viel. Haben Sie das alles im Kopf, wenn Sie den schreiben, oder wissen Sie von vornherein genau, wie die Sache enden wird, wie die einzelnen Figuren, wie die sich verhalten werden, oder laufen die praktisch mit Ihnen weg und nicht Sie mit denen?
Es ist ein wechselseitiges Verhältnis. Es ist auf der einen Seite, habe ich eine optische und in großen Zügen klare Vorstellung von dem, was in diesem Roman zur Sprache kommen wird. Aber zwischen den Figuren, die machen sich natürlich nach einer gewissen Zeit selbstständig. Es ist eine Art des Wagenlenkens, nicht? Eine Art der Zügelführung. Ob ich die Figuren zu kurz halte oder ob ich ihnen etwas Spielraum lasse. Und das Führen der Leine ist sehr wichtig für den Autor. In diesem Fall, wenn man eben die Figuren als Zugpferde bezeichnen will. Ich weiß zwar das Ziel, aber ich weiß die Wege und Umwege noch nicht genau, die dieses Gefährt zu nehmen vorhat. Und da kommt es eben auf den Autor an, ob er nun direkt aufs Ziel hinzusteuert oder ob er den Pferden es ab und zu überlässt, eine Kurve so oder so zu nehmen oder auch einen Umweg einzuschlagen.
So, und jetzt die Frage auf Technische. Wie bereiten Sie das vor? Wie macht man das? Also wie machen Sie das?
Ja, ich zeichne vorher, mache ich sehr viele Romanentwürfe grafischer Art, mit großen Bögen, ordne die Komplexe, dass ich ein ungeheures Stoffvolumen hat, also von dem vielleicht dann noch am Ende ein Drittel überhaupt in den Roman hineinkommt, muss dauernd ausgesondert werden und vereinfacht werden, zusammengefasst werden. Und sobald ein Romanentwurf, durch ein Schema fertig ist, ist es schon wieder überholt. Muss ein neues anfangen. Und dann, wenn dieser Stoff sich einigermaßen bis zu dem Punkt abgeklärt hat,
da dieses Mittel, eben Schemata zeichnen, nicht mehr ausreicht, dann formulieren sich auch schon eigentlich die ersten Sätze. Und zwar in der Sprache des zu schreibenden Romans. Also es schreibt jetzt nicht mehr die Privatperson Günter Grass, sondern die erwählten Erzähler. Und dann beginnt die eigentliche Arbeit am Manuskript. Das setzt natürlich viel Neben- und Vorarbeit voraus, Stoffgebiete betreffend, zum Beispiel in der Blechtrommel, die Kapitel über die polnische Post, die im Handlungsablauf authentisch sind, aber einen teils fantastischen Inhalt haben. Und die Schwierigkeit bestand eben darin, authentischen Text und fantastischen Text nahtlos aufeinander übergehen zu lassen. Und das setzte viel Lesearbeit voraus und auch eine Reise nach Gdansk, Danzig, beinahe eine Detektivarbeit, um Überlebende aus dem polnischen Postgebäude aufzuspüren, mit ihnen über die Fluchtwege zu sprechen. Also es kann nicht alles am Schreibtisch erarbeitet werden.
Und wie lange dauert etwa so eine Vorbereitung, also jetzt zeitlich, bis man da praktisch zu einem direkten Schreiben kommt? Wie lange dauert?
Ja, bei der Blechtrommel habe ich vielleicht 3 Jahre Vorarbeit gehabt und 2 Jahre Manuskript dann gearbeitet und die Hundejahre 4 Jahre.
Sind Sie sozusagen ein Dichter mit Weltanschauung, der eine gewisse Idee unter dem Volk verbreiten möchte?
Herr Grass. Nein, ich beschäftige mich mit der Vergangenheit. Das heißt zum Großteil auch mit meiner Vergangenheit. Ich suche dauernd, solange ich schreibe, nach stilistischen Möglichkeiten, eben von meinem Beruf her als Schriftsteller, diese Vergangenheit lebendig zu halten, damit sie nicht historisch abgelegt wird. Es ist ein dauernder Prozess, dass das, was wir gestern noch brühwarm erlebten, 2, 3 Jahre später schon als historisch abgebucht wird. Und das ist unter anderem die Chance des Schriftstellers, dass er Geschichtsstoff wieder lebendig macht.
Glauben Sie, dass Sie als Dichter eine direkte Wirkung auf das Volk ausüben können? Also, dass Sie ihnen wirklich diese Ereignisse ins Gedächtnis zurückrufen und dass, indem Sie das schildern, Sie Ihr Publikum direkt beeinflussen können? Oder sind Sie da recht pessimistisch?
Also ich gehe jetzt zuerst mal von mir aus. Ich sagte ja auch, dass ich mit meiner Vergangenheit, das meine ich nicht meine private Vergangenheit, sondern meine Vergangenheit im Zusammenhang mit dieser Epoche angehe, weil ich sie für mich auch lebendig halten will. Ja. Diese Aufgabe nimmt mich so in Anspruch während der Arbeit, dass ich eigentlich gar keine Zeit finde, darüber nachzudenken, ob das auch andere Leute interessieren könnte. Nun hat mir die Blechtrommel gezeigt, dass auch andere Leute sich für meine Sicht dieser Epoche interessieren. Das sehe ich an den Verkaufszahlen. Und ich werde gern gelesen, ich nehme das wahr. Und da meine Art zu erzählen auf Interesse stößt, werde ich auch weiterschreiben. Ich hätte es auch sonst getan, rein für mich. Aber das bestätigt mir das. Aber ich glaube, jede Spekulation auf das Publikum, also direkt gezielt, ist nicht etwa moralisch verwerflich, sondern ich halte sie für taktisch falsch, weil der Autor in den Leser nicht hineinblicken kann.
Aber wenn ich Sie dann richtig interpretiere, dann sind Sie im Grunde genommen nur Dichter aus Egoismus.
Ja. Ja? Nicht nur, sondern zuerst. Zuerst. Wenn ich am Schreibtisch sitze oder meine Arbeiten für den Roman mache, ist das also eine ausgesprochen, und zwar, ich weiß nicht, wie Sie das Wort Egoismus auffassen, aber notwendigerweise egoistische Arbeit.
Ich wollte unbedingt heute noch eine provozierende Frage stellen.
Ah, ja.
Und zwar auch provozierend, aber zitiert. ich wollte fragen, sind die Beschreibungen von unästhetischen Widerwärtigkeiten das einzige Mittel, Tabus einzureißen?
Ich habe noch nie unästhetische Widerwärtigkeiten geschrieben.
Nie? Ja. Ach. Also zum Beispiel darf ich Ihnen also unschön, sagen wir, nicht Widerwärtigkeiten, aber ich möchte ein Beispiel, Sie beschreiben schon zum Beispiel in den Hundejahren eine Fehlgeburt. Für meine Begriffe dürfte das in dieser Beschreibung bestenfalls in medizinischen Fachbüchern vorbehalten bleiben.
Die Fehlgeburt in Hundejahren ist ja nicht medizinisch beschrieben,
nein,
sondern
das ist
ein Nekrolog auf einen Abortus, und zwar streckenweise in Heidegger-Deutsch geschrieben.
Ja, aber eben sehr, sehr, sehr eindeutig beschrieben und auch sehr, also vom Bildlichen her so beschrieben, also dass man da nicht anders beinahe, dass man sich das genau vorstellen kann. Und
das genau das wollte ich erreichen damit, dass man sich genau vorstellen kann, ja. Nun begreife ich einfach nicht, warum ein Abortus ein Tabu sein soll.
Ja, Moment. Ja, das darf ich mal.
Also schön, so sehe ich natürlich sogar noch ein, dass das kein Tabu ist. Aber in der Beschreibung kommen Sie doch sehr stark ans provozierende Tabu-Einreißen ran. In der Beschreibung, wie es gemacht
ist. Ja, aber das liegt doch nicht am Abortus, sondern dass ich den Nekrolog in Heidegger Deutsch schreibe.
Ja, na und? Haben Sie es geschrieben oder Heidegger?
Bitte?
Haben Sie es geschrieben oder Heidegger?
Nein, aber ich meine, daran liegt vielleicht das Provozierende, nicht in dem Abortus direkt, sondern in der
Art. Aber dann kann man das aber anders machen, dann kann man den auch mal, wenn es geht, anders provozieren.
Ja, das müsste aber ein anderer Roman sein dann.
Ach, naja. Ich meine, Sie können doch gut schreiben, sozusagen. Da können Sie doch auch so bringen, dass Sie das Thema eben so machen, dass Sie das anders beschreiben können.
Nein. Sehen Sie mal, das ist ja doch beide eventuellen Väter, die für dieses Kind in Frage kommen, sind beide von Heidegger beeinflusst. Der Feldwebel direkt und der Luftwaffenhelfer Störtebeker über den Feldwebel. Er spricht das Heidegger-Deutsch als Schülersprache. Und deswegen, zwangsläufig, muss dieser Nekrolog teilweise in Heidegger-Deutsch geschrieben werden. Und es reibt sich hier die abstrakte Heidegger-Sprache mit der Realität, nämlich dem Abortus.
Es müsste vielleicht nicht unbedingt da sein. Obwohl sie es ja doch noch irgendwie eingliedern und ihm eine Beziehung geben. Aber ich glaube nicht, dass es unbedingt notwendig ist. Das ist ihm überlassen natürlich.
Ja.
Herr Grass, worauf führen Sie es eigentlich nun zurück, dass Ihre Bücher solch einen großen Publikumserfolg zu verzeichnen haben?
Wahrscheinlich, weil Sie so viel überflüssige Stellen haben.
Wie würden Sie eigentlich die Aufgaben des Schriftstellers gerade in unserer heutigen Zeit definieren? Glauben Sie, dass er überhaupt Aufgaben hat? Und welche? Die Zeitsituation hat sich doch geändert.
Wie ist denn Ihre Meinung? Sagen Sie doch mal, was stellen Sie sich denn vor?
Sie sagten einmal, Sie glaubten nicht, der Schriftsteller soll das Gewissen der Nation sein, an anderer Stelle. Ja. Das hat mich damals...
Das ist eine politische Frage.
Sie haben am 13. August, wenige Tage nach dem 13. August 1961, einen Brief an Anne Segers und mit Herrn Schnurre zusammen an den Zun-Schriftstellerverband einen Brief geschrieben, der zu einem Protest auffordern sollte. Und Sie haben ihn dann selbst mit Herrn Schnurre zusammen nach Ost-Berlin gebracht. Wie vereinbart sich das aber, dass Sie neulich sagten in der Diskussion in Tempelhof, dass Sie nicht Gewissen der Nation sein wollten?
Ich habe ja nicht die DDR aufgerufen, ich habe die Schriftsteller aufgerufen, also meine Kollegen.
Ja, aber Sie haben doch wohl keine andere Möglichkeit, als es über die Schriftsteller zu tun.
Ja, eben deswegen, weil ich diese Möglichkeit sah und weil ich wenige Wochen davor mit Frau Segers ein Gespräch hatte in Ost-Berlin, hatte ich auch die Möglichkeit, rein von der Form her, Frau Segers direkt anzusprechen in diesem Brief. Um das zu koppeln mit Schriftsteller, Gewissen der Nation, das ist zu einem solchen Klischee geworden und birgt die Gefahr in sich, gerade in unserem Land, dass wenn man den Schriftstellern das Gewissen der Nation aufbürdet, die restliche Bevölkerung, und die ist ziemlich groß, dann ohne Gewissen dahin vegetieren kann. Und ich lehne es ab. Ich reagiere auf solche Sachen nicht zuerst als Schriftsteller, sondern als Bürger dieses Staates. Und mache da auch einen recht deutlichen Unterschied.
Und Herr Grass, woran liegt es, dass es Ihrer Meinung nach, dass es in Deutschland so wenig Theater gibt, dass wir also auf die Schweizer Schriftsteller zurückgreifen müssen? Ich meine, Walser und Peter Weiß, der zurzeit gerade ein neues Stück hier bei uns rausgebracht hat, weiter gibt es doch nichts. Woran meinen Sie, liegt das?
Ja, das ist sehr schwierig zu beantworten. Nicht? Die Dürren, Matt und Frisch haben eine ganze Epoche aus dem neutralen Ausland erlebt, mit Abstand. Frisch zum Beispiel kann ein Stück schreiben wie Andorra. Seinem Abstand von der Schweiz her. Ich glaube, das wäre für einen deutschen Autor sehr schwierig und nahezu unmöglich. Auf der einen Seite erfordert das Theater lebendige, differenzierte Figuren. Auf der anderen Seite müssen sie vereinfacht werden. Und nehmen wir mal irgendeinen Fall, einen deutschen Ortsgruppenleiter der Nazizeit. Der von vornherein, weil der Nationalsozialismus schon als Ideologie eine Karikatur war, natürlich Ideenträger einer Karikatur ist und karikiert auftrat, schon während der Nazizeit. Ihn jetzt auf der Bühne darzustellen,
Er wird zwangsläufig holzgeschnitzt wirken, Kasperle-artig, und das verträgt sich nur wieder mit der Bühne nicht. Es liegt ein bisschen daran, dass wir in unserer Geschichte es nicht fertig bringen oder fertig brachten bis hierher, theaterwirksame Charaktere zu entwickeln, im Leben allein schon. Nehmen wir immer den Gegensatz dazu, Frankreich, das französische Widerstandstheater, Sartre zum Beispiel, hat Typen entwickelt, des Opportunisten, des Widerstandskämpfers aus dem linken, aus dem rechten, aus dem christlichen Lager, des Flick, des Polizisten, der hier und dorthin, des Kollaborateurs, sehr vielschichtige Figuren, die sich für das Theater sehr eignen. Ich habe mich nun lange damit rumgeschlagen und habe dann aber gemerkt, dass eigentlich die größeren Möglichkeiten zur Zeit in der Prosa liegen. Das ist auch mit ein Grund gewesen, warum ich dann viele Passagen der Blechtrommel, die in meiner ersten Skizzierung als Theaterstücke
angegangen wurden. Das ist ja teilweise, glaube ich, in München auch aufgeführt, Herr Kass.
Ja, das ist als Einakter stehen geblieben.
Ja. Ich meine, aber alle unsere Probleme liegen ja nur nicht in der Bewältigung des Nationalsozialismus. Es gibt ja noch andere Probleme für den Theaterschriftsteller. Also nehmen wir den Franzosen an. Warum gibt es zum Beispiel kein absurdes Theater in Deutschland? Oder aber warum kann kein Theaterstück fertiggestellt werden, wie etwa Dürrenmatt, der Besuch der alten Dame? Warum gibt es sowas in Deutschland nicht?
Ich werde Ihnen noch einen Grund sagen, den mit vollem Bewusstsein durch den Nationalsozialismus, das kommt alles darauf hin, ist alles darauf zurückzuführen, haben wir in Deutschland sehr viele Menschen verloren. Fangen wir mit den Juden an. Die Literaturkritik, die Musikkritik, die Theaterkritik, aber auch ausübend, Dramatiker, Musiker, Maler, sehen Sie sich die Kataloge der 20er Jahre an. Ein gutes Drittel bis zur Hälfte waren Juden. Unsere polemische Kritik in den 20er Jahren wurde von Juden bestritten. Davon ist kaum etwas übrig geblieben. Es fehlt also. Dann kommt die andere Auslese, die Gegenauslese des Krieges. Dass also ganze Jahrgänge, die heute schreiben müssen, die heute in der Blüte stünden. Also sagen wir mal, Böll ist innerhalb seines Jahrgangs ein einsamer Mann. Das ist eine Lücke, die auch nicht so schnell aufzufüllen ist. Und wahrscheinlich, was die Juden angeht in Deutschland, ihr Beitrag zu dem, was wir deutsche Kultur nennen, das ist überhaupt nicht mehr aufzuholen. Das macht auch aus Deutschland so eine schreckliche Provinz.
Herr Grass, meinen Sie, dass Ihre Werke im Schulunterricht gelesen werden sollten? Und wenn ja, warum bitte?
Ja, ich habe nichts dagegen, wenn sie nicht falsch interpretiert werden. Nicht? Und, aber das liegt wieder nicht in meiner Hand. Ich glaube, dass man alle Bücher von einer bestimmten Klasse, wo ein bestimmtes Verständnis vorausgesetzt werden kann, alle meine Bücher lesen kann, ohne weiteres.
Wer interpretiert sie aber richtig? Gibt es außer Herrn Klaus Wagenbach noch jemand? Oder?
Doch, es gibt eine Reihe Leute.
Ich meine, ich frage Sie, wen Sie anerkennen
würden.
Ich meine,
falsch interpretiert heißt einfach, dass man, also was ich ablehne, wenn, was uns zum Beispiel in der Schulzeit passiert ist, dass dann, sagen wir mal, die Blechtrommel in einer Prima gelesen wird und der Lehrer vorher bestimmte Kapitel oder bestimmte Absätze herausstreicht als nicht. Das Buch also kastriert, da bin ich also nur von vorn. Das ist ja eine, das nenne ich also eine falsche Interpretation, und jugendfreie Texte und nicht jugendfreie Texte unterscheidet. Und das ist eine Diffamierung des Autors, nicht? Das heißt also, dass bestimmte Passagen nur für Erwachsene geschaffen sind und bestimmte Passagen für Jugendliche. Diesen Unterschied mache ich nicht.
Ja, also Herr Grass, jetzt mal eine andere Frage. Mich würde interessieren, Sie sind doch gleichzeitig, Sie sind Schriftsteller, gleichzeitig Maler.
Maler bin ich.
Entschuldigung, Grafiker. Und Bildhauer. Mhm. Wie vereinbart sich das eigentlich? Wie ist eigentlich Ihr Tagesablauf? Machen Sie alles durcheinander? Oder wenn Sie schreiben, kann man das überhaupt vereinbaren? Schaffen Sie das überhaupt? Sie müssen doch eigentlich, ich habe gesehen, Sie scheinen einer der produktivsten Künstler überhaupt zu sein. Sie scheinen sehr viel zu arbeiten anscheinend. Mhm. Und wie schaffen Sie das überhaupt? Wie machen Sie das?
Zur Bildhauerei komme ich seit Jahren nicht mehr, weil Bildhauerei und Romanschreiben, das schließt sich aus, weil beides als Arbeitsprozess zu ähnlich ist. Man muss also Stunden arbeiten, um an einer Plastik irgendeine Stelle zu verändern oder fertig zu machen. Und genauso ist es beim Roman. Aber das Zeichnen nebenbei und zwischendurch, das lässt sich ohne weiteres
einbauen, genauso wie man Bildhauerei und Lyrik sich nicht ausschließen, also rein als Arbeitsprozess. Aber ausgefüllt ist mein Tagesablauf schon, ja.
Meine Damen und Herren, wir müssen Schluss machen. Herr Grass, herzlichen Dank, dass Sie gekommen sind. Herzlichen Dank Ihnen für dieses lebendige Gespräch.
Deutschlandradio Retro.